Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur.
Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Humor.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Gleich und heute geht es um Hirn, Herz und Humor. Und dazu hat mein Gast Felix Gaudo aus vielen Perspektiven etwas zu sagen. Er ist Comedian und Clown, Schauspieler und Regisseur, Trainer und Dozent. Wenn ich richtig verstanden habe, sind zwei seiner Herzensthemen: erstens, wie Humor uns beim Lernen hilft, und zweitens, wie Lachen der Gesundheit dient. Herzlich willkommen, Felix.
Herzlichen Dank, schönen guten Tag.
Ich fange mal so an: In Partnerschaftsannoncen liest man ja sehr häufig, die oder der Gesuchte solle auf jeden Fall Humor haben. Also bist du ja wohl der ideale Partner.
Ich hoffe doch.
Aber ernsthaft, was denkst du, worauf deutet dieser Wunsch hin? Warum ist das so eine Eigenschaft, die so gesucht ist?
Also das ist tatsächlich immer schon so gewesen, dass Leute, die sich in ihrem Humor verstehen, sich sehr anziehend finden. Und dass ein gemeinsamer Humor ein unglaublich wichtiger Schlüssel für eine gut funktionierende Beziehung ist. Ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass Humor ja nicht nur etwas ist, um lustige Witze zu machen und Aufmerksamkeit zu kriegen, sondern vor allem, man spricht in der Psychologie auch vom sozialen Klebstoff, ein ganz, ganz wichtiges Mittel ist, um Bindung überhaupt herzustellen. Ich arbeite seit Jahren in meiner Freizeit als Klinikclown. Und das ging los, weil ich ein Erlebnis hatte mit meiner jüngsten Tochter. Die war damals erst 2 Jahre alt und die war selber eine Weile krank und war eine Weile im Krankenhaus, bekam jeden Tag Spritzen und Infusionen. Und jetzt erklär mal so einem kleinen Menschlein mit 2 Jahren, dass das wichtig ist, dass die Leute in Weiß jeden Tag kommen und dir wehtun. Die wurde deshalb immer böse auf alle um die rum, weil die das nicht verstanden hat, was mit ihr passiert. Und hat sich immer mehr zurückgezogen in so ein einsames Schneckenhaus. Es war keine gute Stimmung, um gesund zu werden. Und dann kamen eines Morgens tatsächlich 2 Klinikclowns auf die Station. Und es war damals ganz berührend zu sehen, wie unsere Tochter seit ganz vielen Tagen das allererste Mal wieder neugierig wurde. Wie diese aus ihrem Schneckenhaus rauskam und sich auf einmal wieder dafür interessierte, was Leute um sie rum irgendwie machten und sagten und taten. Und das war so berührend, dass ich damals gesagt habe, sowas will ich auch machen. Seitdem arbeite ich in meiner Freizeit als Klinikclown, was mich sehr erfüllt, war für mich aber eben auch so ein Beispiel dafür, was Humor kann. Dass es nämlich das Mittel ist, was uns überhaupt miteinander in Verbindung bringt. Also ich glaube, es ist in Beziehung ein ganz, ganz entscheidender Hebel.
Was schwingt denn da noch mit? Also warum ist es so anziehend? Also wir treten in Beziehung, aber ist es vielleicht auch dieser Aspekt, dass wir bei einem humorvollen Menschen wissen, dass er in der Lage ist, zum Beispiel Dinge gelassen zu nehmen, eine andere Perspektive einzunehmen? Ist es auch das?
Das mit der anderen Perspektive ist, glaube ich, der absolute Schlüssel dafür, warum Humor für uns alle so wichtig ist und uns so gut tut. Also es gibt ein super Zitat von dem Intendanten August Everding, der hat mal gesagt, Humorlosigkeit ist die Unfähigkeit, andere Wirklichkeiten wahrzunehmen als die eigene. Wir laufen doch ganz oft rum und denken, was wir gerade so denken, das ist die Realität. Und dann treffen wir andere Leute und denken, wie ist der denn drauf, Führerschein und Lotto gewonnen oder was? Und Humor ist eben genau diese Kompetenz, den Perspektivwechsel zu den eigenen Gedanken, den Abstand zu kriegen, um zu erkennen, was ich denke, ist nicht die Realität. Es ist nur gerade eben meine subjektive Wirklichkeit. Es gibt einen super Witz dazu von Paul Watzlawick. Der geht so, ein Mann geht durch die Straßen in der Stadt und klatscht immer so in die Hände. Und da kommt jemand und fragt ihn, was machen Sie denn da? Und er sagt, ich vertreibe die Elefanten. Und der Mann sagt, aber hier gibt's doch keine Elefanten. Sehen Sie? Und das steckt eben in diesem Witz drin. Wir machen ganz oft in unserem Leben so Kausalzusammenhänge, die absurd sind. Aber diese Logiken, die wir uns immer wieder einreden, da hilft der Humor, dass wir da rauskommen. Dieser Perspektivwechsel, dass wir die Dinge von der anderen Seite sehen, dadurch kriegen wir zu uns selber eine innere Gelassenheit und wir kriegen auch zu anderen Wirklichkeiten von anderen Leuten.
Das heißt, ich lerne auch was über die eigene Begrenzung in der Wahrnehmung, die eigene begrenzte Konstruktion von Realität. Weil so viel davon gesprochen wird, von Humor, glauben wir ja zu wissen, was es eigentlich ist. Und mir ging es jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch so, dass ich immer weniger wusste. Ist das eigentlich eine Eigenschaft, die wir von Geburt an mitbringen? Also ich nenne mal das Stichwort Mutterwitz. Oder ist es eine Tugend, die man kultivieren kann? Das hört sich dann so philosophisch an. Oder ist das sowas wie ein geistiger Muskel, den man regelrecht trainieren kann?
Ja, das, was du so jetzt aufgezählt hast, da steckt, glaube ich, in jeder Hinsicht eine Menge drin. Also es ist, glaube ich, eine Kompetenz, die wir sehr mitbringen. Es gibt so eine Statistik, Kinder lachen 400 Mal am Tag, wir Erwachsenen nur 20 Mal. Ob die so stimmt, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall so, Kinder lachen viel mehr als Erwachsene. Das heißt, diese Kompetenz bringen wir als Begabung auf jeden Fall alle mit. Und dann kommt es tatsächlich darauf an, die als erwachsener Mensch aufrechtzuerhalten. Also innere Gelassenheit und ein humorvoller Umgang mit mir selber und mit anderen ist, das ist total meine Erfahrung, eine ganz tolle Frage des Trainings. Also Leute, die gut Witze erzählen können, ne, man fragt sich immer, oh, ich kann keine Witze erzählen, und es gibt Leute, die können fantastisch Witze erzählen. Jeder, der super Witze erzählen kann, der hat natürlich 100 Mal erlebt, dass die Leute um ihn rum gesagt haben, ne, wir müssen das aushalten, dass es ganz oft schief geht, bis wir gut werden in so einer Kompetenz. Genauso innere Haltung, Leute, die ganz offensichtlich viel Gelassenheit ausstrahlen, haben das, davon bin ich überzeugt, auch sehr trainiert. Also ich erlebe das in den verschiedenen Berufsgruppen, mit denen ich arbeite, in meinen Seminaren und Workshops, dass es in allen Berufen Leute gibt, die kommen täglich ins Büro oder zum Job und klagen. Oh, ich halte es nicht mehr aus und die Bedingungen und alles ist so schrecklich.
Opfergeschichten.
Genau. Und im gleichen Job gibt es die Kollegen, die strahlend ins Büro kommen und sagen, ich mache diesen Job seit 30 Jahren und ich liebe diesen Beruf. Und die haben genau den gleichen Druck, aber irgendwas machen die im Kopf anders. Das ist bestimmt ein bisschen auch eine Frage der Begabung, aber vor allem, das kennen wir ja auch so aus der Glücksforschung, aus vielen Studien, ist es eine ganz dolle Frage der Entscheidung und des Trainings.
Ich möchte noch einen Aspekt nochmal darauf zurückzukommen, dass du gesagt hast, die Kinder lachen viel häufiger. Man spricht ja auch von dem inneren Kind, und da gibt es das verletzte innere Kind, an dem wir halt immer noch rumknabbern, an so Traumata auch aus der Kindheit. Und es gibt ja auch das freie innere Kind. Und ist das so eine Figur, die dir etwas sagt? Also dieses freie, kreative und damit auch sehr humorvolle innere Kind? Erste Frage, zweite Frage, lebt das auch in dir?
Absolut. Ich habe ja schon erzählt, dass ich in meiner Freizeit als Klinikclown arbeite, und ich komme ja tatsächlich auch vom Theater und bin gelernt Schauspieler und habe viele Jahre als Komiker und als Varieté-Künstler gearbeitet. Dieses freie innere Kind, dieses kreative innere Kind, diese spielerischen Anteile in uns, die haben wir ja alle, und wir wissen heutzutage, wie kostbar diese Anteile sind. Wir haben früher gelernt, der Ernst des Lebens und jetzt mal Spaß beiseite, und das, was wir als Kinder gemacht haben, spielen und Spaß haben, das hat nichts mehr mit unserem Erwachsenenleben zu tun. Und wir wissen, wie unglaublich hilfreich es ist, wenn wir uns diese spielerischen, kreativen Elemente immer erhalten. Und ich habe dieses innere Kind auf jeden Fall. Natürlich, ich liebe es zu spielen, und ich liebe es, dass ich so einen Beruf habe, in dem ich immer wieder so kreativ sein darf.
Ja, das wird oft belächelt, weil du gerade sagst, was müssen wir denn eigentlich lernen? Es gibt viele Routineaufgaben in Zukunft, die künstliche Intelligenz übernehmen wird. Aber das, worüber wir auch gerade sprechen, so eine grenzenlose Kreativität, Perspektivwechsel, Empathie, das sagen jedenfalls die KI-Experten, das kann kein Algorithmus uns nehmen. Das ist dieser menschliche Faktor. Das heißt, ein inneres, freies Kind zu kultivieren, ist eigentlich eine professionelle Angelegenheit.
Absolut. Und es wird immer wichtiger. Das sagt uns ja auch jeder Zukunftsforscher und auch Forscher und Wissenschaftler, die sich mit dem Thema Pädagogik und Lernen beschäftigen. Also die Leute aus der Pädagogik sind so meine Hauptzielgruppe, für die ich mit meinen Weiterbildungsthemen unterwegs bin. Deshalb beschäftige ich mich da relativ viel mit dem Thema Lernen und Freude dabei. Das ist ja super, dass durch KI ganz viele Routinearbeiten unterstützt werden. Das ist super, das nimmt uns ganz viel ab. Aber das, was unsere Aufgabe sein wird, immer mehr in der Zukunft, ist eine innere Flexibilität, uns einstellen auf neue Situationen. Und gerade das erleben wir auch gerade in dieser Zeit, in dieser Pandemiezeit, extrem. Ne? Auf einmal, von einem Tag auf den anderen, hat sich letztes Jahr Mitte März das ganze Leben auf der ganzen Welt geändert. von einem Tag auf den anderen. Und es war extrem zu erleben, wie Menschen damit umgegangen sind und wie schnell Menschen geschafft haben oder wie langsam, sich auf diese neue Situation einzulassen und irgendwie zu probieren, damit wieder klarzukommen. Ich erlebe nach wie vor, auch nach anderthalb Jahren, immer noch ganz viele Leute, die sagen, boah, das ist alles so ein Käse, wir müssen jetzt Distanz-Meetings machen, Distanz-Unterricht machen und es wäre alles so toll, wenn wir uns in echt sehen könnten, Tagungen, die online sind, ach, so ein Käse. Und es gibt die Leute, die sagen, okay, die Situation ist jetzt so und wir machen jetzt das Beste daraus und das funktioniert auf jeden Fall sehr viel geschmeidiger.
Du hast ja sehr viel mit diesem Thema Lernen zu tun und das ist ja auch im Hinblick auf Veranstaltungen sehr interessant, weil eines der wichtigsten Ziele von Veranstaltungen, Tagungen, Kongressen ist Lernen. Deswegen ist das für mich auch gerne ein Schwerpunkt in unserem Gespräch. Du hast mit deiner Frau, die ja als Lehrerin arbeitet, auch ein Buch geschrieben, das heißt Lachend Lernen. Und darin beschreibst du für die Kolleginnen und Kollegen in der Schule, wie man mit Humor wirklich den Lernerfolg steigern kann. Kannst du mal so ein, zwei konkrete Übungen nennen, dass man sich mal was vorstellen kann? Also ich bin ja in einer spaßbefreiten Schule groß geworden.
Ja, ich auch. Ja, da haben wir viel Übles noch in unserer Schulzeit erlebt und schön ist es immer wieder zu sehen, dass es inzwischen immer wieder fantastische Beispiele gibt in Schulen, auch hier in diesem Land, aber auch natürlich international und so, wo das inzwischen irgendwie sehr anders läuft. Es ist eine absurde, sehr veraltete Denke mit diesem, du kommst in die Schule und jetzt fängt der Ernst des Lebens an, ne? Dass Lernen angeblich nichts mit Spaß und mit Spiel zu tun hat. Wir wissen ja inzwischen so gut darüber Bescheid, was uns diese Erkenntnisse, die uns die Neurowissenschaftler geschenkt haben, Begeisterung ist Doping fürs Gehirn. Wir lernen dann besonders gut, wenn wir uns für Dinge begeistern können. Und wenn wir die Dinge mit Spaß angehen, dann werden wir auf einmal ganz anders motiviert. Und selbstständiges Lernen, wie es heute an vielen Schulen schon toll praktiziert wird, funktioniert eben einfach extrem viel effektiver als diese frontale Wissensvermittlung, die wir alle noch so in der Schule erlebt haben. Und was ich da mit Lehrerinnen und Lehrern trainiere, sind unterschiedliche Dinge. Das ist losgegangen, weil meine Frau als Lehrerin tatsächlich auch das gesagt hat, dass sie es schätzt, dass sie Kolleginnen hat mit viel Humor, aber sie könnte das nicht. Sie ist eine gute Lehrerin, aber sie ist sehr ernsthaft. Und dann haben wir tatsächlich rumprobiert. Dann haben wir uns Rituale überlegt, wir haben uns Humorimpulse überlegt für den Unterricht und auch für den Elternabend, für schwierige Elterngespräche und so. Und die hat sie dann ausprobiert und hat ganz große Überraschungen erlebt. Sie hat für sich selber plötzlich gemerkt, das geht ja, das kann ich ja und das bringt mir unheimlich viel. Und heute ist der Humor für sie ein ganz, ganz wichtiger Baustein im Unterrichten. Wir können Humortechniken üben. Ich trainiere mit denen sowas wie Übertreibung, wörtlich nehmen, Schlagfertigkeitstechniken, so Sachen, wenn ich mich auf das Thema, auf die Technik wörtlich nehmen konzentriere, so innerlich Ja sagen.
Mach mal ein Beispiel.
Wenn zum Beispiel auf dem Schulhof sich zwei Jungs anfangen zu kloppen, dann kann man so klassischerweise dazwischen gehen und sagen, hier, hört auf, ihr sollt euch nicht kloppen auf dem Schulhof und so. Damit erfüllt man sozusagen die Erwartungshaltung dieser zwei Schüler. Neulich im Seminar hatte ich einen Lehrer, der erzählte mir, er ist hingegangen, hat sich den einen geschnappt und hat den anderen gefragt, soll ich ihn festhalten? Da ist dann auf einmal plötzlich eine totale Überraschung, weil das entspricht überhaupt nicht der Erwartungshaltung von den zwei Schülern.
Weil die Erwartung wäre ja, dass jetzt noch ein Stärkerer kommt und ein Machtwort spricht.
Genau.
Also was ist das wörtlich nehmen? Ach so, die kloppen sich und jetzt mache ich quasi mit. Ich tue so, als mache ich mit.
Exakt, genau. Es ist so dieses in diese Komplizenschaft reingehen, innerlich Ja sagen, sozusagen die Situation annehmen. Okay, die wollen sich prügeln, ich helfe. Diese Technik, dieser Trick, so innerlich Ja zu sagen, das lässt sich auf ganz viele Situationen übertragen. Mit dieser Technik kann ich tatsächlich ganz effektiv Situationen deeskalieren.
Und noch ein Beispiel zum Thema Übertreibung. Irgendwas mit Elefanten.
Ja, also Übertreibung. Ich habe neulich in einem anderen Seminar auch mit Lehrerinnen und Lehrern eine Kreativübung gemacht zum Thema Selbsthumor und Übertreibung. Und da kam eine Lehrerin auf das schöne Ergebnis, ich spiele so gerne, dass ich die Noten für meine Schüler würfel. solche Sachen. Oder ich hatte einen, ich bin so ordnungsliebend, bei mir holt sich das Ordnungsamt Tipps ab. Solche Kreativübungen machen wir, dann kommt man auf solche schönen Bilder und kann das mal ein bisschen ausprobieren. Was ich aber auch noch dazu ergänzen möchte, ich trainiere nicht nur Humortechniken mit denen, sondern für mich ist ein wichtiger Ansatz, nicht jeder muss sich irgendwie zum Privatkomiker trainieren, sondern es gibt ganz viel Rituale, Spielansätze, Dinge, die ich mir von außen dazu nehmen kann, die sozusagen von sich aus funktionieren, wo ich nicht selber irgendwie Komiker sein muss. In meinem Schulkontext sind es Sachen wie der Witz des Tages oder das Humorblitzlicht der Woche, wo wir, bevor wir ins Wochenende gehen, nochmal in einer Klassengemeinschaft darüber überlegen, was waren in dieser Woche die lustigen Highlights, die wir erlebt haben. Man geht mit einem ganz anderen Gefühl ins Wochenende und man stärkt die Klassengemeinschaft. Solche Dinge. Und auf Veranstaltungsbranche bezogen, das kennst du natürlich auch. Ich muss nicht irgendwie einen Redner nach dem anderen haben, die alle wahnsinnig komisch sind, sondern ich kann dazwischen Aktivierungsgeschichten machen. Ich kann die Leute zwischendrin in Bewegung bringen, in spielerische Rituale reinbringen, sodass zwischendrin immer mal wieder durchgeatmet wird.
Nun ist es erstmal nett, solche Humor-Blitzlichter, Humor-Inseln, Humor-Kisten. Was ist der Zusammenhang zwischen Humor und dem Lernerfolg? Denn das Ganze dient ja einem höheren Ziel. Erstmal dem Wohlergehen, aber gibt es auch noch Zusammenhänge, die wir nicht angesprochen haben? Also Dünger fürs Hirn, Hirnforscher Gerald Hüther war ja hier auch zu Gast und spricht da gern davon und erklärt das dann, wie die Botenstoffe, die ausgeschüttet werden, wenn uns etwas positiv unter die Haut gehen, dann auch diese neuronalen Vernetzungen begünstigen. Gibt es noch andere Zusammenhänge zwischen Humor und Lernerfolg?
Also das, was Hüther und Spitzer und sowas da uns seit Jahren predigen, das ist halt erstmal einfach eine ganz wichtige Erkenntnis. Ne? Das, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, dass Kinder so viel lachen, das hängt damit ganz eng zusammen. Es gibt keine Lebensphase, in der wir so intensiv lernen, wie diese Lebensphase, wenn wir ganz kleine Kinder sind. Das kennen wir. Wir haben diese Kinder so im Kopf, diese Kleinkinder, die begeistern sich ja andauernd. Boah, Bagger, boah, Gummibärchen, andauernd ist was wahnsinnig. Und die Statistik sagt, diese Kinder begeistern sich aus tiefster Seele in diesem Alter alle 2,5 Minuten für irgendetwas. Schätz mal bitte, Micha, was sagt die Statistik, wie oft wir Erwachsenen uns im gleichen Maße begeistern?
6-mal am Tag.
6-mal am Tag, okay. Du hast eine sehr, sehr hohe Meinung von uns Erwachsenen, vielleicht weil du selber ein kreativer Mensch bist. Diese Statistik behauptet, dass diesen Begeisterungssturm, den Kleinkinder so häufig erleben, den erleben wir Erwachsenen 2-mal im Jahr.
Oh mein Gott.
Ja.
Was ist mit Orgasmus?
Ja, das ist vielleicht mal ein Ansatz.
Na gut, also ich weiß nicht, was die genau gemessen haben, aber ich denke mal, die Dimension zeigt, wie sehr wir uns eigentlich von diesem Begeisterungspotenzial für Lernen abschneiden.
Exakt. Und das ist tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt. Wir beschäftigen uns ganz, ganz lange in unserem Leben damit oder wir trainieren ganz doll, uns damit zu beschäftigen, was kann ich alles nicht gut? Wo mache ich alles Fehler? Wo muss ich mich verbessern? Wir sind unglaublich fokussiert auf diese negativen Aspekte. Und wir wissen aus solchen Forschungen, wie extrem hilfreich es wäre, uns viel mehr mit unseren Kernkompetenzen zu beschäftigen, mit den Dingen, die wir gut können und die mehr zu betonen. Es gibt diese wunderschöne Geschichte von meinem lieben Freund Eckart von Hirschhausen, die Geschichte vom Pinguin. Er hat mal so einen Pinguin beobachtet, der auf einem Felsen rumgewatschelt ist. Und er hat in diesem Moment über diesen Pinguin gedacht, meine Güte, Fehlkonstruktion. Ein Vogel, der nicht fliegen kann, läuft rum, als hätte der liebe Gott die Knie vergessen und so. Und dann ist der Pinguin ins Wasser gesprungen und er hat gesehen, wie dieser Pinguin unter Wasser, und das kennen wir ja alle, wie Pinguine schwimmen können. Und er hat in diesem Moment gedacht, siehste mal, erstens, wie oft urteilen wir über Menschen, die wir erleben in einer Situation, in der sie offensichtlich nicht in ihrem Element sind. Und das zweite ist, wie hilfreich es ist, mir immer wieder darüber Gedanken zu machen, wo ist denn mein Element? Wo ist mein Pinguin im Wasser? Und wenn wir uns das immer wieder klar machen, welche Tätigkeit tue ich so gerne, dass ich dabei die Zeit vergesse? Wo komme ich so richtig in Flow? Und gibt es solche Dinge, die ich so richtig gerne mache, in meinem Beruf? Kann ich die irgendwie mit meinem Beruf verknüpfen? Und dann, wenn wir uns darauf fokussieren, werden wir einfach viel, viel besser in dem, was wir tun.
Ich habe vor kurzem erlebt, einen Jungen von 6 Jahren, den ich für so aufgeweckt halte, naja, vielleicht für ganz normal wunderbar aufgeweckt halte, und der war 3 Wochen in der Schule, hatte immer noch Spaß und sagte, ich gehe gerne hin, aber blöd ist, dass ich jetzt weiß, dass ich immer so viel falsch mache. Ich habe jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil es mir so weh getan hat. Das war so ein Schnitt ins Herz. Und wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, da wurde uns wirklich dann am Anfang gesagt, so jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Und das Resultat war ja organisierte Langeweile.
Ja.
Der Punkt ist, auf den ich dich ansprechen möchte, ich vermute, unser gemeinsames Anliegen ist, zum Beispiel eben Veranstaltungen, Lernen eben lebendiger zu machen, lustvoller zu machen. Meine Frage an dich ist, stößt du auch auf so Grundannahmen, die immer noch in den Köpfen und auch kollektiv verankert sind, dass Arbeit ist bitter, ein Arbeitstag darf keine Freude machen, sonst muss man Vergnügungssteuer zahlen und so weiter. Das heißt, auch die Bemühung um neue Veranstaltungsformate, um freudvolles Lernen, stößt da an eine Grenze, weil die Menschen solche Glaubenssätze haben, die dagegen stehen. Frage, geht dir das in der Erfahrung auch so?
Absolut, natürlich. Ich erlebe das sowohl in meinen Seminaren, wo die Leute ja schon in der Regel hinkommen, weil sie sich dafür interessieren. Trotzdem erlebe ich natürlich solche negativen Glaubenssätze. Und als Moderator, wenn ich Tagungen, Kongresse oder sowas moderiere und zu Firmen komme, natürlich umso mehr. Und wir wissen natürlich auch, wir können uns Erwachsenen nicht gegenseitig umerziehen oder sowas. Die Leute wollen das oder sie wollen es nicht. Und wenn jemand an seinen Glaubenssätzen hängt, dann können wir da nichts dran ändern. Das Einzige ist, dass wir die Möglichkeit haben, aufzuzeigen, Beispiele zu zeigen. Und das Schöne ist, es gibt einfach inzwischen fantastische Beispiele. Wir wissen all diese Dinge durch die Neurowissenschaften seit vielen Jahren. Wir erleben aber auch immer, wie mein lieber Freund Helmut Fuchs sagt, wir sind oft Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Wir wissen ganz viel, was wir aber in der Realität tatsächlich nicht umsetzen. Und wir erleben natürlich immer wieder ganz viele Führungskräfte, die sagen, jetzt mal Spaß beiseite und wer lacht, hat noch Reserven und sowas. Aber ich erlebe auch tatsächlich immer wieder durch meine Tätigkeit mit Vorträgen und Moderation, dass ich zu Unternehmen komme, wo ich merke, wow, hier weht schon ein sehr anderer Wind. Unternehmen, die inzwischen eine sehr viel flachere Hierarchie haben, Unternehmen, die schon kapiert haben, je intensiver wirklich wir miteinander arbeiten und nicht gegeneinander arbeiten, desto effektiver wird das, was wir tun. Und auch da gibt es ja auch aus der Wirtschaftswelt einfach grandiose Beispiele und auch super Studien. Es gibt ja diese berühmte Studie von Google, Rework, die ja Unternehmen auf der ganzen Welt beobachtet haben, um rauszukriegen, was sind die wichtigsten Faktoren, dass Teams erfolgreich werden miteinander. Und die haben rausgekriegt, nicht Fachkompetenz oder sowas. Der wichtigste Faktor, dass Teams erfolgreich, dass sie so richtig PS auf die Straße bringen, ist die psychologische Sicherheit. Und das heißt, jeder traut sich, seine Meinung zu sagen, auch wenn die anderen völlig anderer Meinung sind. Jeder traut sich, sich so zu zeigen, wie er ist, auch wenn die anderen sehr anders sind. Und vor allem jeder traut sich, ganz offensiv seine Fehler zuzugeben und über seine Fehler zu sprechen, ohne Angst haben zu müssen, dass er deshalb Probleme kriegt. Wir wissen, wie oft die Realität davon entfernt ist. Aber wir wissen gleichzeitig, das ist der Schlüssel, dass wir so richtig erfolgreich werden miteinander. Potenzialentfaltung im Team funktioniert eben so, dass wir tatsächlich ganz konstruktiv miteinander arbeiten.
Heißt das aus deiner Sicht, dass diese Lücke zwischen Wissen und Handeln geschlossen wird, wenn das Herz mit reinkommt, wenn Vertrauen reinkommt, wenn psychologische Sicherheit reinkommt? Das ist ja das Emotionale, was dann immer eigentlich verteufelt wird und sagt, immer schön sachlich bleiben, Herr Gaudow. Also ist es nicht wirklich das, der Schlüssel zur Effektivität? Nicht zur Effizienz, aber zur Effektivität, zur Wirksamkeit?
Ganz bestimmt. Also das Herz ins Business reinzubringen. Und ich versuche es immer so ein kleines bisschen auf eine leichtere Art zu transportieren, indem ich mit dem Thema Humor unterwegs bin. Und was ich vorhin gesagt habe, dieser Aspekt des Perspektivwechsels, und dadurch ist der Humor für uns den Schlüssel, dass wir überhaupt aufeinander zugehen und miteinander Lösungen finden und die innere Bereitschaft haben, miteinander Lösungen zu finden. Das ist für mich absolut der Schlüssel, damit wir miteinander weiterkommen.
Wenn du so in diese Veranstaltungsbranche blickst, also größere Veranstaltungen wie Tagungen, Kongresse, wie würdest du denn dann auf einer Skala von 1 bis 10 so den Humorpegel einschätzen? So jetzt, was gerade so üblich ist. Also nehmen wir mal die Veranstaltung, die du moderierst, aus.
Naja, die anderen kenne ich ja nicht.
Na, du gehst doch bestimmt auch mal zu einem Lehrerkongress. Ich frage mich da immer, da gibt's ja die Notausgänge, aber ich frage mich immer, wo ist hier der Ausgang, wo geht's hier zu Humor?
Also ja, tatsächlich fällt es mir schwer, das auf einer Skala zu beschreiben, wie so mein Eindruck ist von einem Durchschnitt. Was ich aber total erlebe, und bestimmt gibst du mir recht und ganz viele Leute geben mir recht, wir sind auf einer Tagung und wir langweilen uns zu Tode, weil ein 100% fachlich ausgerichteter Vortrag nach dem anderen kommt und dann kommt jemand, der das aufbricht, der irgendwie Anekdoten erzählt, der das auf einmal mit Beispielen versieht, der es auf einmal lebendig macht. Und auf einmal wacht der ganze Saal auf. Wir werden plötzlich alle lebendig.
Und wir sind dankbar.
Ja, alle werden dankbar und alle wachen auf und alle fangen auf einmal an, diese Tagung zu genießen. Wir merken genau, wenn wir sowas erleben, wie heilsam und wie wirksam das ist und vor allem, wie es natürlich auch für jede Veranstaltung wichtig ist, den Aspekt der Motivation nicht unter Tisch zu kehren. Das nutzt uns überhaupt nichts, wenn wir uns nur hundertprozentig mit dem Fachlichen beschäftigen, sondern wir brauchen die emotionale Beziehung, wir brauchen die Emotionen, damit wir uns überhaupt interessieren für das Inhaltliche. Und was ich dazu auch spannend finde, ist ja so diese Studie, die man mal gemacht hat, wie Menschen aufeinander wirken, wenn die sich zum allerersten Mal begegnen. Wir wirken im Erstkontakt zu 55% über unsere Körpersprache, zu weiteren 38% über die Art, wie wir sprechen, Klang der Stimme und so, und nur zu 7% über den Content. Wir sind einfach Menschen, wir sind keine Computer, wir sind keine KI, sondern wir brauchen unsere Emotionen, dass wir uns überhaupt begeistern und motivieren können für irgendetwas.
Mir ist aufgefallen, im amerikanischen Bereich bei Tagungen oder englische Vortragsredner, die bauen standardmäßig am Anfang einen Cartoon in die PowerPoint-Folie ein oder fangen mit einem Gag an und dann kommt der Inhalt. Und das hat auch schon sowas Ritualisiertes. Ist es aus deiner Sicht Humor oder ist das eine Masche? Und wenn Masche, dient sie trotzdem?
Sie dient. Die Frage ist nur, ob es gut gemacht ist. Jeder Berufskomiker lebt natürlich davon, dass er ein Repertoire hat, was er gekonnt wiederholt. Und von daher ist es völlig in Ordnung, ein Repertoire zu haben und am Anfang eine gekonnte Anekdote zu erzählen, um den Saal erstmal aufzutauen, wenn es eben gut gemacht ist. Das ist die entscheidende Frage. Also das ist nicht einfach. Einfach nur mal eben irgendwie immer die gleiche Anekdote zu erzählen und sie eben schlecht zu erzählen, nutzt eben überhaupt nichts. So in dem Moment, wo das Publikum merkt, naja, das ist sein Repertoire, in dem Moment bin ich natürlich auch schon wieder eingeschlafen. Also das ist tatsächlich auch wieder ein echtes Training, die Anekdoten dann so zu erzählen, dass sie auch zünden und dass die Leute aufwachen und denken oder spüren, das ist sehr unterhaltsam. Wenn es gekonnt ist, ist es super.
Stell dir vor, es ist eine Tagung über, naja, was nehmen wir jetzt? Entwicklungspolitik? Nein, wir nehmen das Klima, die du moderierst. Wie kann Humor dann eigentlich dazu dienen, auch so ein schweres Thema zu transportieren? Man könnte ja sagen, da sind Witze eine Ablenkung. Wie sitzt du selber in der Moderation Humor ein?
Je wichtiger und je spannender das Thema ist, desto selbstverständlicher gehören auch lustige Aspekte da rein, um einfach immer wieder durchatmen zu können und um die Beziehung zwischen Podium und Auditorium herzustellen. Das ist ganz wichtig. Ich mache das auch relativ viel mit visuellen Dingen oder dass ich auch mit Bewegungsgeschichten, dass ich die Leute tatsächlich auch aktiviere mit kleinen Übungen zwischendrin. Aber es ist natürlich, also wenn man übers Klima zusammenkommt, ist es natürlich auch nicht verkehrt, erstmal einen Spruch übers Wetter zu machen. Wo kommen wir denn alle her? Also wir sind vielleicht gerade alle draußen durch den herrlichen Sonnenschein gekommen oder alle durch den strömenden Regen. Und das mal auch irgendwie kurz zu erwähnen, wie ich jetzt hierher gekommen bin, genauso wie die anderen. Und mir ist mein Regenschirm weggeflogen, als ich auf den Zug gestiegen bin und so. Das bringt uns alle erstmal so ein bisschen hierher und wir können hier zusammen ankommen.
Wenn jemand jetzt so eine Veranstaltung konzipiert und hat die Botschaft von Felix Gaudow verstanden, da muss Humor rein, gibt es Tipps, wo du sagen kannst, also hier kannst du an Stellschrauben drehen? Also erstens natürlich Felix Gaudow als Moderator engagieren. So, jetzt noch zweitens, drittens und viertens.
Zweitens, drittens und viertens. Zweitens, ich mache ganz oft den Vorschlag, dass wir nicht einen Redner nach dem anderen haben. Also zum Beispiel, wenn man so eine Feierstunde hat oder hat eine Begrüßung nach der anderen, eine Rede nach der anderen, da kommt der Landrat und dann noch der Oberbürgermeister und so, dass man sowas aufbricht, dass man sowas als Talk macht, dass man die Leute zusammenholt, auf der Bühne ein kleines Podium macht und sich dann, dass ich als Moderator mich mit denen unterhalte, dass ich das als Talk gestalte und nicht ein Redner nach dem anderen. Das bringt schon mal ganz viel. Das
ist aber noch kein Humor. Es sei denn, ihr lacht euch da schlapp auf eurem Podium.
Es wird dann humorvoll, wenn ich mich eben mit den Leuten auch humorvoll unterhalte. Also es ist auch immer sehr effektiv, mal kurz auch ein bisschen über Privates zum Beispiel zu plaudern. Keine Ahnung, mit dem Vorstandsvorsitzenden eben nicht nur über seine Firma, sondern auch über irgendetwas Privates. Dann wird die Sache menschlich und es wird auch ein bisschen was zum Kichern und dann spricht man irgendwie viel schneller eine gemeinsame Sprache. Dann sind natürlich alle möglichen Rituale zwischendrin gut, die die Leute irgendwie in Bewegung bringen. Humor hat ja auch immer was damit zu tun, wirklich im Moment zu sein, ne? Nicht über gestern und morgen nachzudenken, sondern mitkriegen, was ist im Moment gerade los. Und dieser Zustand, wirklich im Hier und Jetzt zu sein, das merken wir ja immer, das ist für uns sehr, sehr heilsam. Und das funktioniert aber nicht gut, wenn wir 5 Stunden lang in einem Saal sitzen und immer nur dem zuhören, der da oben redet. Und deshalb ist Bewegung in Kombination mit Konzentration eben immer wieder sehr hilfreich, damit wir in diesen Moment wirklich reinkommen. Komisch wird es dann, wenn es zum Beispiel um diesen berühmten weißen Elefanten geht. Irgendwas ist im Saal, alle nehmen es wahr, aber keiner sagt's. Und derjenige, der es ausspricht, da platzt dann der Knoten. Ne? Du bist in einem Saal voller Leute und einer sagt, meine Güte, hier stinkt's. Alle haben es vorher wahrgenommen, aber keiner hat's gesagt. Und in dem Moment platzt der Knoten und allen geht's wieder ein bisschen besser. Alle können sich ein bisschen entspannen.
Es ist interessant, dass der Elefant bei dir weiß ist. Also bei mir ist der pinkfarben. Also, aber kommt drauf an, wie man in die Hände klatscht wahrscheinlich.
Ja,
genau. Es gibt ja fließende Übergänge auch zum beißenden Spott oder zur Ironie oder zum Sarkasmus, die womöglich andere und weniger freudvolle Gefühle hervorbringen und triggern. Also ist es auch ein Risiko, humorvoll an die Sachen ranzugehen?
Humor kann ja ein scharfes Schwert sein. Ne? Wir können auch sehr verletzen, uns selber und andere mit dem Humor. Es gibt so diese Unterscheidung zwischen aggressiven und sozialem Humor.
Aha.
Ne? Jemand fällt ein Glas runter und du sagst zu den anderen Kollegen, meine Güte, kann heute das Wasser wieder nicht halten. Da kann so mancher lachen, aber einer kriegt's ab. Sage ich stattdessen zu dem Kollegen, Mensch, du bist aber heute wieder gut im Loslassen, dann darf der auch mit drüber lachen. Und dieser aggressive Humor, der halt irgendwie sich auf Kosten von anderen lustig macht, der ist per se nicht wirklich schlimm oder so. Man kann den gut machen, ja, aus Bewältigungsstrategie in Stress und sowas macht man das ja auch sehr gerne, dass man auf anderen rumhackt. Und das funktioniert in bestimmten Kontext auch super, ne? So dieser klassische Männerhumor in der Kneipe. Jeder hackt auf dem anderen rum und alle haben gute Laune, weil jeder weiß, der kann sich ruhig über mich lustig machen. Denn ich weiß genau, ich kann mich auch gleich einen Moment später über den lustig machen. Dann ist alles super. Aber setzt eben ein gutes Vertrauensverhältnis voraus.
Ja, und keine Hierarchie. Also wenn es in der Hierarchie gemacht wird, der Stärkere macht den Schwächeren nieder, dann ist es sehr erniedrigend auch.
Exakt, genau. Also vor allem eine innere Hierarchie. Also es gibt äußere Hierarchien in der Firma. Ein Vorgesetzter kann sich mit seinem Mitarbeiter auch aggressiv sehr lustig machen. Wenn die eine innere ausgeglichene Hierarchie haben miteinander. Ein gutes Vertrauensverhältnis. Wenn der Mitarbeiter weiß, mein Chef, der kann sich ruhig über mich lustig machen, denn ich darf mich auch über den lustig machen. Dann ist es in Ordnung. Aber du hast recht, diese innere Hierarchie, wenn die nicht stimmt oder wenn man sich nicht gut kennt, dann ist es eben super dünnes Eis, weil es halt ganz schnell zu Verletzungen führt. Ich erlebe immer wieder so die Leute, die sagen, ja, ich habe Humor, aber die anderen Leute verstehen meinen Humor nicht. Das ist ein bisschen eine bequeme innere Haltung. Ich muss mich natürlich ein bisschen trainieren, rauszukriegen, was passt denn zur Situation und was passt zu meinem Gegenüber und wie kann ich mit dem? Das ist ein Fingerspitzengefühl. Und ich werde, wenn ich das trainiere, ich werde immer wieder mal scheitern. Das gehört tatsächlich dazu.
Aber ist ein Verwandter des Humors dann die Empathie? Also, dass ich mich wirklich in die anderen reinfühlen kann. Und das würde doch das Risiko, dass es total daneben ist, schon mal mindern.
Absolut. Absolut. Also, wenn diese innere Haltung stimmt, wenn ich tatsächlich eine wertschätzende, empathische innere Haltung habe, dann ist der Humor, der mir von alleine dann so auf der Zunge sich bildet, natürlich nie so, dass der so komplett daneben gehen wird. Und diese Empathie und dieses drauf einstellen auf Situationen und dieses Annehmen von Situationen, das macht eben genau das, dass wir dann tatsächlich uns begegnen. Ich hatte vor kurzem mal eine Krankenschwester in einem Workshop, die erzählte mir, dass ein Patientenbegleitung sich total aufgeregt hat und darum gebrüllt hat, wir warten hier seit Stunden und nichts passiert und niemand kümmert sich um uns und wir können nicht mehr und seit Stunden und hat rumgebrüllt. Und sie hat nicht dagegen gehalten. Sie hat nicht gesagt, jetzt kommen Sie mal runter, ich habe hier auch noch anderes zu tun oder so, was auch wieder diese Erwartungshaltung bestätigen würde, sondern sie hat ihn nur freundlich angelächelt und hat ihn weiter brüllen lassen, bis er sie irgendwann angebrüllt hat. Und sie, sagen Sie denn gar nichts? Und sie hat nur zu ihm gesagt, ach, ich komme ja nicht dazu. Und das hat schon gereicht. Es hat gereicht, dass er gemerkt hat, ach, wir können auch auf anderer Ebene miteinander reden.
Du sagst, Humor hat heilende Kräfte. Es gibt eine fast gleichnamige Stiftung, Humor hilft heilen, in der du auch mitarbeitest. Du hast auch den Klinik-Clown schon entwickelt. Was sind denn die heilenden Kräfte von Humor?
Also das ist ein großes Feld. Diese Stiftung Humor hilft heilen ist die erste Stiftung, die Eckart von Hirschhausen gegründet hat. Und da bin ich tatsächlich für ihn als Humortrainer unterwegs in dieser Stiftung im Gesundheitswesen mit Vorträgen und Seminaren, Workshops. Bin auch als Gastdozent in Pflegeschulen. Humor hat für unsere seelische und körperliche Gesundheit ganz viele Aspekte. Es gibt tatsächlich einen eigenen Forschungszweig dazu, die Gelotologie, die Humorforschung. Die ging vor guten 50 Jahren los, weil ein austherapierter Patient sich mit seinen chronischen Schmerzen einfach nicht abfinden wollte. Und der Mann, der war von Berufswegen neugierig, der war Wissenschaftsjournalist und bekam in Selbstversuchen raus, solange er lacht, spürt er seine Schmerzen weniger. Und das war tatsächlich sehr bahnbrechend und wurde wissenschaftlich untersucht. Und es wurde tatsächlich wissenschaftlich bestätigt, dass unser Lachzentrum, unser Schmerzzentrum im Gehirn sich gegenseitig ausschließen. Solange wir lachen, spüren wir tatsächlich Schmerzen weniger. Und das war der Beginn für einen eigenen Forschungszweig. Und heute kennen wir viele, viele Effekte von Lächeln und Lachen durch tolle Studien. Also beispielsweise, wir sagen ja auch, wir lachen uns schlapp. Was dahinter steht, ist, wir entspannen unsere Muskulatur, wenn wir lachen und wenn wir lächeln. Wir kennen das auch, unser Gesicht fühlt sich entspannter, wenn wir lächeln, als wenn wir sehr angespannt sind, wie das Wort ja auch schon sagt. Unser Herz-Kreislauf-System wird aktiviert. Man kann pauschal sagen, eine Minute Lachen ist für unser Herz-Kreislauf-System so effektiv wie 10 Minuten Joggen.
Oh, dann also, lache ich doch lieber.
Ja, du kannst dir einfach mal ausrechnen, wie viel du lachen solltest, damit du auf Sport komplett verzichten kannst.
Ich rechne am Ende dieses Podcast-Gesprächs die Sekunden zusammen und verzichte morgen früh aufs Joggen.
Ja.
Ja. Endlich mal eine gute Ausrede.
Ja, du wirst sehen, das wird funktionieren. Und unser ganzer Hormonhaushalt wird natürlich auch intensiv verändert durch Lächeln und Lachen. Cortisol wird gesenkt, Endorphine werden ausgeschüttet, Oxytocin. Also es gibt einen ganzen wissenschaftlichen Hintergrund dafür, dass Lächeln und Lachen sehr wirksam ist für unsere seelische und körperliche Gesundheit.
Auch Stressabbau?
Absolut, ja.
Stressprävention?
Ja, also man kann tatsächlich sagen, Humor ist unser natürlichstes Mittel gegen Stress. Und das ist eben nicht nur ein natürliches, sondern auch ein sehr wirksames Mittel und ein Mittel, um was wir uns tatsächlich wieder aktiv kümmern müssen. Wir fokussieren uns ja ganz viel darauf, was uns alles gerade Sorgen macht oder gerade schlechte Laune macht. Ich mache in meinen Seminaren ganz oft eine Einstiegsübung mit den Leuten, dass ich sie sich gegenseitig darüber unterhalten lasse. Sie sollen sich kurz erzählen, worüber sie gestern gelacht haben. Und der Effekt ist jedes Mal der gleiche. Da sind ein, zwei Leute, denen fällt sofort was ein. Aber die meisten Leute im Saal, die denken im allerersten Moment erstmal, oh mein Gott, was war gestern denn lustig? Und das liegt aber natürlich nicht daran, dass wir gestern weniger Lustiges als Ärgerliches erlebt haben. Wenn ich fragen würde, was war gestern ärgerlich, fällt den Leuten viel schneller was ein. Das ist in unserem Gehirn so verankert. Wir haben kein gutes Instrument in unserem Kopf zum Glücklichwerden, sondern in allererster Linie haben wir ein sehr gutes Organ zum Überleben. Und deshalb tendieren wir dazu, heitere Momente als unwichtig zu bewerten und sie rutschen uns ganz schnell durch. Und wenn wir unseren Fokus verändern, wenn wir uns heitere Momente kostbarer machen, wenn wir uns Übungen überlegen, Rituale überlegen, wie wir uns Lustiges irgendwie mehr im Gedächtnis behalten, dann verändert uns das nachhaltig. Was wir sehr kennen aus Studien der positiven Psychologie, die Themen auch Dankbarkeit und sowas, wenn wir uns aktiv mit Dankbarkeit beschäftigen, wenn wir uns aktiv mit humorvollen und lustigen beschäftigen, dann macht uns das viel, viel stressresistenter. Wir stärken unsere innere Gelassenheit und wir sind dem eben überhaupt nicht ausgeliefert, sondern es ist tatsächlich eine Frage der Entscheidung. Und dann macht uns das innerlich viel, viel stärker, resilienter. Wir kennen die Leute, die in der U-Bahn sitzen und da schon sich stundenlang mit schlechter Laune beschäftigen und sagen, oh, so ein blöder Tag und heute regnet's wieder und der Chef und haha und so. Und was wir damit trainieren ist, wir trainieren unser Gehirn, sich gut ärgern zu können. Und das ist ein sehr einfacher Schlüssel, aber es ist tatsächlich immer wieder ein weiter Weg, da den Schalter umzulegen.
Wenn ich dich hier so sehe, wir zoomen ja jetzt miteinander und du gestikulierst viel, du wirkst so ganz lebendig, deine Augen strahlen. Jetzt denkt man, der Felix Gaudo, der weiß das alles und der trainiert das mit anderen und auch täglich selbst. Gibt es auch für dich mal graue Tage oder wo du denkst, das darf doch alles nicht wahr sein? Also wo auch mal sowas kommt wie, es geht mir jetzt fürchterlich auf den Senkel.
Natürlich.
Oder gibt's das gar nicht? Gibt's das gar nicht
doch,
mehr?
Doch.
Dass dein Humormuskel irgendwie so Schwarzenegger-mäßig trainiert genau. ist.
Mein Humorlappen im Gehirn ist total ausdefiniert. Natürlich. Ich habe genauso wie alle anderen natürlich auch diese Tage, an denen es mir schlecht geht und an denen ich durchhänge. Und das widerspricht sich auch gar nicht. Es gibt tatsächlich immer wieder diese Frage, Sie als Komiker oder Sie als Humortrainer, Felix Gaudo, ist der immer lustig? Und das ist natürlich eine absurde Annahme. Von einem Sexualtherapeuten erwarte ich auch nicht, dass der den besten Sex aller Leute hat.
Wahrscheinlich den schlechtesten, weil er die ganze Zeit irgendwie an seine wissenschaftlichen Befunde denkt und dabei...
Ja, weil er die ganze Zeit drüber redet, ja. Ich habe natürlich immer wieder diese Tage. Ich habe dir das vorhin auch erzählt. Meine Frau ist chronisch krank und es gibt natürlich immer wieder auch sehr belastete Tage. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mich mit diesem Thema jeden Tag beruflich beschäftige, weil ich dadurch natürlich ganz viel Anregung kriege, immer wieder mich drauf zu besinnen, was wäre denn der Schlüssel, um mich aus diesem Tief selber wieder am Schlawittchen zu packen und selber rauszuholen. Und ich glaube, das gehört auch dazu. Wir kennen das aus der Psychologie, dass die ganze Palette all unserer Emotionen total entscheidend wichtig sind für uns. Es nutzt uns nichts, wenn wir versuchen, Trauer zu unterdrücken, wenn wir versuchen, Ärger zu unterdrücken, weil wenn wir nur eine unserer Emotionen versuchen zu unterdrücken, ist der Effekt, dass wir uns von der ganzen Palette der Emotionen entfernen. Das heißt, Trauerschmerz, Zorn, Wut, alle negativen Gefühle sind wichtig für unsere seelische Gesundheit. Es ist wichtig, sich auch mal richtig zu ärgern. Die Frage ist immer nur, wie lange ärgere ich mich? Das ist der entscheidende Schlüssel. die heißt ja nicht deshalb positive Psychologie, weil sie uns einlädt, das Leben durch die rosa Brille zu betrachten. Überhaupt nicht. Sondern weil sie sich einfach nicht mit dem Pathologischen beschäftigt. Sondern deshalb positive Psychologie, weil sie sich nur damit beschäftigt, wie kann ich Potenzialentfaltung unterstützen.
Ihr zitiert in eurem Buch, also das Buch Lachend Lernen, auch Christian Morgenstern, schönes Zitat, Lachen und Lächeln sind Tore und Pforten, durch die viel Gutes in den Menschen hineinhuschen kann. Hat Humor auch eine spirituelle Dimension?
Ganz bestimmt, das glaube ich sehr. Genauso wie Dankbarkeit. Früher war sowas durch Religionen sehr uns gegeben, dass wir uns mit dem Thema Dankbarkeit durch unsere Religion beschäftigen. Heute müssen wir uns sozusagen neue Ansätze, wie wir auf Werte kommen, wieder neue Möglichkeiten suchen. Und ich bin überzeugt davon, dass der Humor auch einen spirituellen Aspekt hat, weil er uns nämlich frei macht. Interessanterweise hat ausgerechnet die Kirche ja immer wieder früher diskutiert, war Jesus jemand, der gelacht hat, weil das irgendwie fast nicht in der Bibel drin steht. Wir lesen in der Bibel sehr, dass Jesus ein emotionaler Mensch war. Der hat Leute aus dem Tempel rausgeprügelt und so. Und jemand, der emotional ist, der lacht natürlich auch viel. Ich glaube, das steht deshalb so wenig in der Bibel drin, weil Kirche früher eben eine Institution war, die Leute, ich sage das jetzt einfach mal so ketzerisch, auch manipuliert hat. Also die wollte, dass die Leute ihnen folgen und das machen, was sie sagen. Und das ist tatsächlich immer wieder ein spaßbefreites Umfeld, ist immer wieder ein gutes Mittel, um Leute im Griff zu haben. Deshalb haben Diktatoren auch immer schon so eine riesige Angst vor Komik. Erdogan hat gegen deutsche Kabarettisten prozessiert und so. Das steckt in der Sache drin, weil Humor uns innerlich frei macht. Durch diesen Perspektivwechsel können wir uns auch von beängstigenden Situationen, von unterdrückenden Situationen frei machen. Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, beschreibt ja seine Zeit im KZ, dass er die überlebt hat, indem er sich mit anderen Insassen täglich Witze erzählt hat. Das gemeinsame Beschäftigen mit Witzen hat ihm geholfen, diese schreckliche Zeit zu überleben.
Ich möchte tatsächlich morgen nicht joggen, das heißt heute noch mal einmal lachen, irgendwie noch mal so ein paar Sekunden hinzufügen. Verrat uns doch deinen aktuellen Lieblingswitz.
Also ein zum Thema Veranstaltung, das ist wirklich ein Klassiker. Zur Veranstaltungsbranche, wie Passanten im Straßenverkehr von New York. Der eine fragt den anderen, Entschuldigung, wie komme ich in die Carnegie Hall? Und der andere sagt, üben, üben, üben. Und das auch nur nochmal zu dem Thema, wo du vorhin gefragt hast, wenn ich so Anekdoten auf der Bühne erzähle und so Eisbrecher am Anfang und sowas, ist es dann Masche. Also wenn es geübt ist, wenn es gut einstudiert ist, dann ist es eben super. Aber ich habe noch einen, den ich sehr mag, der mit meinem Thema, mit Humor eben so zu tun hat. Den zum Schluss, drei Geistliche diskutieren darüber, wann das Leben anfängt. Und der Katholik sagt, oh, ich bin überzeugt, das Leben fängt an genau im Moment der Befruchtung. Und der Protestant sagt, na ja, ob man das so sagen kann. Also ich glaube, wenn das Herz anfängt zu schlagen, dann fängt das Leben an. Und der Rabbi sagt zu den beiden, ihr habt keine Ahnung vom Leben. Wenn der Hund tot ist und die Kinder sind aus dem Haus, dann fängt das Leben an.
Bei mir funktioniert er. Herzlichen Dank, Felix, für dieses Gespräch. Ich fühle mich sehr aufgeladen, energiegeladen. War ein schöner Austausch. Vielen Dank dafür.
Ich danke dir. Vielen Dank. Fand ich auch. Tolles Gespräch. Danke, Michael.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur.